Lieber Andi, ich begrüße dich zu unserer letzten Folge von Staffel 4.
Achso, ich wollte gerade sagen, letzte Folge, was weißt du, was ich nicht
Vor
weiß?
der großen, vor der Sommerpause. Sagen wir nicht große Sommerpause, sondern sagen wir Sommerpause. Und ich finde, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein Recht, jetzt endlich von dir die Wahrheit zu hören.
Die Wahrheit.
Ja. Und bitte lüg uns nicht an.
Scheiße.
Also, wer ist für dich die größte Überraschung bei der diesjährigen EM? Ganz offen deine Meinung, die interessiert uns.
Größte Überraschung bei der
Ja.
EM. Das ist so
Ja.
eine
Dass
miese Fangfrage.
Argentinien nicht mitspielt?
Das ist eine miese Fangfrage. Die größte Überraschung. Für mich persönlich die größte Überraschung.
Was diskutiert man in Dubai am Frühstückstisch, wenn die Spiele gelaufen sind?
Gar nichts. Gar nichts. Ich habe
Man kriegt nichts
nichts.
mit?
Ich persönlich nicht viel. Ich habe noch kein Spiel gesehen. Wie heißt das Ding? EM geht jetzt in die zweite Woche.
Dritte.
Und dritte Woche. Okay, alles klar. Ich weiß, es gibt eine EM. Ich weiß, Deutschland ist in der zweiten Runde. Und das ist irgendwie so alles, was ich weiß. Ja. Ich habe ja nicht viel
Also man
dazu
kriegt sich
zu.
mit, also okay, vielleicht in Bars, dass es übertragen wird, aber ich glaube, du gehst gerade nicht so viel in Bars, ne?
Ich bin gerade aus China zurückgekommen vor ein paar
Ja, auch
Tagen.
wieder wahr, ja.
Und da wird viel Fußball geguckt. Da habe ich ein bisschen was mitgekriegt.
Okay.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Spiel habe ich bislang noch nicht geguckt. Jetzt gucke ich ganz betroffen
Okay.
zu Boden. Tut mir leid. Hast du eine ernsthafte Antwort erwartet, oder?
Nein. Ich wollte dich ein wenig. Ich wollte sehen, wie du um Worte ringst und
Ja.
rumruderst
Das hast du geschafft
und
jetzt
wollte gucken.
in den letzten 2 Minuten. Danke dir.
Genau, ja.
Danke dir. Kriegst du
Ziel
wieder, aber
erreicht. Alles
das
gut.
kriegst du wieder in Staffel 5. Ich habe jetzt
Okay, wie wir anfangen,
ein, 2 Monate Zeit, mir was auszudenken, was Mieses.
sehr gut, sehr gut.
Aber ich freue
Aber
mich.
weil jetzt wirklich gefragt, also gibt
Ja.
es irgendwie, kriegst du irgendwas mit, wird über irgendwas geredet, weil ist ja immer, ne, wir
Ja.
Deutschen, da reden wir ja gleich auch nochmal drüber, wir Deutschen haben ja noch unseren eigenen Blick auf diese EM, aber wie es international wahrgenommen wird, ist ja dann doch immer noch ein bisschen interessanter.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Deutschland immer noch als große Fußballnation wahrgenommen wird. Ja? So das, was in den Medien, was ich so mitbekommen habe, dass die deutsche Mannschaft wohl in den letzten 10 Jahren nicht so gut gespielt hatte, die Nationalmannschaft, das wird im Ausland anders wahrgenommen. Also wir sind
Okay.
eine der großen 5 Fußballnationen weltweit. Ja? Laut Taxifahrern, Menschen, mit denen ich rede, Kollegen. Ja, doch, Kollegen reden schon ein bisschen drüber, aber ja, die EM, also wie gesagt, ich war jetzt in China eine Woche und da ist das schon sehr beliebt,
Okay.
ja, die
Ja.
EM.
Na gut.
Ja, du, ich bin auch nicht gegen Sport. Ich freue mich auf andere Sportarten. Ne? Ich freue mich auf die Tour de, ich freue mich auf die Tour de France Ende Juli.
Okay.
Ja. Und
Ja, gut.
ich habe in letzter Zeit wieder mehr Surfen geguckt. WSL, World Surfing League, gucke ich sehr gerne. Ich bin halt nicht so der klassische Ballmannschaftssporttyp, aber das weißt
Weil du in der Schule immer als Letzter gewählt worden bist
du.
bei
Ich
solchen
muss
Sachen.
einfach, ich mache mich hiermit nicht beliebt, aber ich finde Fußball einfach
Alles gut.
stinkslangweilig. Wirklich so 90 Minuten so ein Spiel anzugucken, das ist für mich wirklich eine. Also so ein bisschen so eine kleine Tortur. Ich finde es einfach total langweilig.
Ja, wir haben es ja nie geschafft, als du in Hamburg warst, dass wir uns ein Fußballspiel zusammen angucken. Irgendwie war ich nie da, als Fortuna da war. Es war ein paar Mal auf der Agenda, aber haben es halt nicht hinbekommen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Und bei einer EM, es geht ja viel mehr als um diese 90 Minuten. Es geht ja schon um, man darf grillen, was du ja auch so liebst.
Ja. Und Bier
Dieses
trinken, was ich.
Zusammengehörige, genau, Bier trinken, wo du ganz vorne immer mit dabei bist.
Naja, was denken die Leute jetzt von mir?
Okay.
Was ist das für ein Mensch? Der grillt nicht. Stimmt gar nicht, ich grille gerne. Ich finde nur, wir Deutschen haben das Grillen so ein bisschen auf so ein Podest gehoben, was unseren eigentlichen Grillfähigkeiten, glaube ich, nicht gerecht wird. Grillweltmeister sind immer noch die Amerikaner und dass wir so ein Theater ums Grillen machen, wenn wir uns Billigwürstchen aus der Plastikpackung irgendwie auf den Grill legen und mit angrillen, abgrillen und tausenden von Techniken. Ich finde, das wird mit dem ganzen Hype nicht gerecht. Ne? Aber nenn mich altmodisch.
Ja, vielleicht ist es besser, wenn du in Dubai bist.
Ja. Doch, doch. Ich komme gerade ein bisschen über den Jetlag hinweg. War gerade schwimmen draußen. Es sind heute Abend noch kuschelige 38 Grad. Und ich kann mich nicht beschweren. Alles gut. Wie ist die EM für dich? Was ist deine Überraschung? Was ist deine große Überraschung? Nicht, dass ich die Antwort verstehen werde, aber ich frage jetzt mal aus Höflichkeit.
Also die positive Überraschung ist ja schon Deutschland. Also, aber ich mach's kurz. Ne, schon Deutschland. Die spielen doch sehr viel besser als erwartet. Also so wie erhofft, aber oder so wie man sich's vorstellt eigentlich, so wie man sich's wünscht. Und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung, dass sie die Leistung zeigen, die man sich erhofft hat. Dass sie gut spielen. Ja, weil das war ja in den letzten Turnieren nicht so. Und das ist doch schon mal schön. Ansonsten, Frankfurt ist ja auch ein Austragungsort. Tatsächlich mag ich es sehr, gerade durch Frankfurt zu gehen. Einfach die Atmosphäre, die Stimmung.
Darf ich fragen? Im Gegensatz zu sonst?
Nein, aber ich hatte jetzt gerade vor unserer Aufnahme hatte ich noch einen Termin in der Stadt. Und da bin ich extra nochmal war mit dem Fahrrad unterwegs, bin extra nochmal über den Römer gefahren, um zu gucken, was da los ist, welche Nation heute irgendwie da ist. Viele Niederländer waren in der Stadt unterwegs, ein paar Franzosen. Ungarn spielt, glaube ich, hier morgen. Da waren schon ein paar Ungarn auf dem Römerplatz. Es ist schon einfach wirklich eine nette Atmosphäre. Ich war letzte Woche, waren ja die Engländer da. Alle hatten irgendwie so ein bisschen Schiss, dass zu viele Engländer da sind und dass Ausschreitungen gibt. Es war eine herrliche Atmosphäre. Die haben Fußball gespielt auf dem Römerplatz, den Römerplatz eingenommen, mehr oder weniger. Waren, glaube ich, 20.000 da, haben Fußball gespielt, haben ihre Lieder gesungen. Die deutschen Fans kamen von der Fanmeile zurück. Die Dänen waren schon da. Und es war ein großes Fußballfest. Und es war alles sehr harmonisch, sehr friedvoll. Und das hat Spaß gemacht. Das kennt man ja auch anders von Fußballspielen. Und das ist bei dieser EM aber schon irgendwie ganz gut. Und wir Deutschen, wir blühen dann auch nochmal so ein bisschen auf und zeigen uns als doch nette Gastgeber.
Das ist doch
schön. Und sind lustig und sympathisch.
Also Deutschland zeigt sich von seiner besten Seite.
Nein. Die Menschen zeigen sich von ihrer besten Seite.
Okay.
Die Deutschen. Was man halt auch hört, gerade von internationalen Medien, dass Deutschland doch so ein bisschen seinen Ruf als verlässlich, pünktlich, perfekt organisiert, so ein bisschen verloren hat. Also jetzt sagt selbst Philipp Lahm, dass die Deutsche Bahn vielleicht ja nicht hätte kaputt gespart werden sollen in den letzten Jahren. Kam wohl zu spät zu einem Spiel, was er irgendwie sehen wollte. Und die Bahn
hatte dann... Der ist Fußballer,
ne? Der ist der Cheforganisator. Ich kenne seinen genauen Titel nicht, aber der war mal deutscher Fußballkapitän und ist Cheforganisator. Ist also dazu da, möglichst viele Spiele zu sehen, reist wohl viel mit der Bahn und kommt jetzt halt auch zu spät zu spielen, weil die Deutsche Bahn einfach Verspätung hat. Das ist halt schon, also auf die Bahn wird international viel geschimpft. Man hört immer wieder von Fans, die zu spät zu spielen kommen, die erst in der zweiten Halbzeit ins Stadion gehen können und so weiter und so fort. Man hört ganz grausige Sachen von dem ÖPNV, also wie komme ich zum Stadion, wie komme ich zurück. Das ist wirklich so was ich eigentlich auch sehr überraschend finde, weil ich besuche ja auch hier und da mal ein paar Bundesligaspiele und da scheint es definitiv besser organisiert zu sein als jetzt während der EM, was ich kaum glauben kann. Aber Geschichten hört man immer wieder, egal wer gespielt hat, wo. Gelsenkirchen muss wohl ganz schlimm sein, Frankfurt jetzt, Deutschland hat hier gespielt, hat sich wohl auch nicht mit Ruhm bekleckert, da die S-Bahn, den man eigentlich fährt.
Ich frage mich immer, ich finde das ja manchmal schon schwierig, wenn ich in fremde, Anführungsstriche, Städte reise in Deutschland, dort mit dem öffentlichen Personennahverkehr Tickets kaufen, bezahlen und so weiter und so fort, wie das für Leute ist, die kein Deutsch können, dann vor unseren komischen, komplizierten Automaten stehen und versuchen, Karten einzulösen. Ich erinnere mich daran, wie du und ich letztes Jahr in Italien waren, wo du unsere Zugtickets in Florenz am Bahnhof gelöst hast mit drei Knopfdrücken, super easy, auf Deutsch. und Ich weiß nicht, wie Leute überhaupt von A nach B kommen ohne Mietwagen in Deutschland. Also ausländische Reisende, wenn sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Weil ich glaube, selbst für uns ist das teilweise ziemlich schwierig. Ja.
Also ich war neulich in München und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe mir dann irgendein Ticket, ein Tagesticket gezogen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das falsch war, aber preislich kam das ungefähr hin. Also dachte ich jetzt so, dass ich glaube, ich habe ein bisschen 10,50 € oder sowas bezahlt. Dachte ich, für ein Tagesticket könnte das hinbekommen, aber irgendwie hieß es, ich darf in der Zone, wo ich gerade bin, nicht anfangen zu fahren. Also ich muss erst raus und da darf ich dann das Ticket nutzen, was irgendwie keinen Sinn gemacht hat, meiner Meinung nach.
Du musst also ein Ticket kaufen, um in die andere Zone zu fahren.
Genau, genau. Und da darf ich das Tagesticket dann nutzen. Sehr gut. Also das war irgendwie ein bisschen komisch. Und in Berlin, wo ich jetzt gerade war, ja, muss man auch erstmal wissen, welche Zone man haben möchte. Und erst dann kann man irgendwie weiterklicken und verstehe ich halt nicht.
Ist natürlich für Leute, die Orte nicht kennen, dieses ganze Zonendenken
total
beknackt. Also eigentlich völlig unlogisch, das so aufzubauen. Ne?
Eigentlich
aber gut, so sieht's aus. Ne? Wollen wir wirklich unsere 161. Folge, wusstest du das? 161. Folge, wollen wir die wirklich mit sowas ausklingen lassen? Ne?
Nein. Aber was gibt's sonst noch für ein Thema?
Also hier in Deutschland gibt's gerade nur. Naja, für mich ist das Thema, 4 Staffeln haben wir gemacht. Wir machen das jetzt fast 4 Jahre, Alter. 4 Jahre.
Unglaublich, ne?
Und ich weiß noch, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erwähnt, ich weiß noch, als wir unsere allererste Podcast-Folge, also die Folge mit Rainer Stoll von Travel to Nature, der sich ja mittlerweile so im Halbruhestand befindet, im Halbunruhezustand, würde ich eher sagen, als der zu uns gesagt hat, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, ja, ich kenne so viele Leute, die schon Podcasts angefangen haben, mal gucken, ob ihr das durchhält. 4 Jahre später, 161 Folgen von Hin und Weg. Wir haben ja noch einiges anderes gemacht an Podcasts. Japan und was haben wir noch gemacht?
Ostertal.
China
Thailand,
natürlich, mehrere Thailand-Folgen.
Ja,
alles schon mögliche. Einige.
Und 161, 4 Jahre später und bald gibt's dann Staffel 5, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns drauf.
Wir haben uns ein bisschen was überlegt, was wir anders machen wollen. Und das werdet ihr dann sehen, wenn es losgeht. Ja?
Hören, Andi, hören, Podcast.
Ach, sorry. Ich dachte, das war die große Veränderung. Wir gehen jetzt full visual, Videopodcast.
Verschreckt die Leute bitte nicht. Wir sagen das jetzt immer live auf YouTube und Instagram und TikTok.
Nee. Weil viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen ja gar nicht, wie wir aussehen oder kennen es ja nur von gelegentlichen Instagram Geschichten oder so, oder haben uns mal irgendwo in der Fachpresse gesehen auf einem Bild von irgendeinem Kongress, den wir moderiert haben. Aber es ist tatsächlich so, manchmal treffen wir ja Touristiker und die verwechseln uns, beziehungsweise denken, ich bin du oder du bist ich anhand der Stimmen. Meine Stimme wird dir zugeordnet, also deinem Gesicht und umgekehrt. Ich kann das nicht so ganz einordnen, was das bedeutet.
Ich stelle mir gerade mich mit deiner Stimme vor. Nee.
Ja, vielleicht sollten wir das nicht zu weit erkunden, aber Alter, 161 Folgen. 4 Jahre.
Gratuliere dir und danke dir auch.
Ich gratuliere dir, ich danke dir. Wir haben ein bisschen was gemacht.
Ja.
125 Länder, wir haben gecheckt vorhin. Ne?
Ja, genau, stimmt.
Länder, in denen wir gehört werden. Natürlich auf Deutsch, ne? Also ich hoffe, dass die meisten Leute, die uns hören, auch Deutsch verstehen. Das wäre ein bisschen komisch, wenn sie jetzt hören, ohne zu
und verstehen. Interessanterweise, natürlich werden wir am meisten in Deutschland gehört. Das zweite Land ist Amerika, also USA.
Ja. Schon. Irre, ne? Mit wirklich hohen Hörerzahlen. Ne?
Genau.
Und auch mit hohen Abonnentenzahlen. Wir haben ja mittlerweile, vielleicht können wir damit auch ein bisschen angeben, wir sind und bleiben, glaube ich, der meistgehörte Touristik-Podcast in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ich würde sagen, da wir so eine Art B2B-Reisewelt-Podcast sind, beziehungsweise zwinker-zwinker waren bislang, sind wir, glaube ich, auch, was das angeht, vielleicht einer der meistgehörten Branchen-Podcasts der Welt. Also wenn man sich überlegt, 125 Länder, 35.000 Abonnenten, also alles nicht so schlecht, oder?
Lass es mich PR-mäßig aus. Ich kenne keinen anderen, der so oft gehört wird weltweit wie unsere.
Na gut, jetzt können wir uns ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und, dann haben wir es auch. Aber, vielleicht eine kleine Challenge an unsere reisenden, sommerreisenden Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr nach Grönland, Nordkorea, Weißrussland, Myanmar oder Kasachstan reist und zufällig
bitte, in einem dieser Länder... Bitte, wir haben eine große, große Bitte.
Wenn ihr dann in einem dieser Länder, wobei das bei Nordkorea eher unwahrscheinlich ist, Internet habt, hört doch mal eine Folge rein. Das sind Länder, Grönland ist ja nur so ein Halbland, das gehört ja eigentlich zu Dänemark, ne? Oder?
Genau.
Ja. Einmal eine Folge reinhören, dann wird das auf unserer Abdeckungskarte wird dann sozusagen dieses Land auch in Orange erscheinen. Dann sind wir auch dort einmal gehört worden und vielleicht können wir irgendwann sagen, dass wir in allen 191 oder 192 Ländern
gehört. Ich weiß nicht, wir werden gehostet bei Podigy. Ich weiß nicht, wie Podigy gerade die Weltlage einschätzt, wie viele Länder es gibt.
Ja. Ja, auf jeden Fall Grönland, Nordkorea, Weißrussland, Myanmar, Kasachstan. Wir haben festgestellt, in Usbekistan wurden wir schon ziemlich viel gehört.
Ja, das stimmt.
Aber in den ganzen Ländern drumherum.
Ja.
Ne, also ihr zentralasiatischen Leute, das nehmen wir euch jetzt ein bisschen übel. Vielleicht muss ich auf meiner nächsten Usbekistan-Reise einen kurzen Abstecher nach
Tadschikistan. Spring doch mal rüber, mach doch mal.
Oder Kirgisistan machen. Ja, ich bin ja relativ häufig in Taschkent, so einmal alle 2 Monate. Das ist ja fast an der kasachischen Grenze. Vielleicht muss ich da einfach mal kurz über die Grenze und hin und weg hören. Also, liebe Leute, wenn ihr im Sommer unterwegs seid, ne, es gibt 161 Folgen mit vielen interessanten Gästen.
Das stimmt. Ja, hört einfach nochmal rein. Vielleicht haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch, hoffen wir zumindest.
Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das klappt. Und wenn es nicht klappt, dann ist es eine kleine Enttäuschung für euch.
Aber ja, folgt uns einfach auf Instagram, denn da werden wir es dann auf jeden Fall ankündigen. Dort kündigen wir auch an, wann unsere neue Staffel auch on air geht. Ehrlich gesagt wissen wir das gerade noch nicht so, aber auf Instagram erfahrt ihr es zuerst. Also folgt uns bitte dort und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, euch nach einer Sommerpause, die wir auch brauchen, so ein bisschen, ne? Wiederzuhören.
Absolut, absolut. Aber wir haben schon einige Gäste in der Pipeline und
genau.
Wie gesagt, wir haben so ein bisschen was
ich, vor. Ehrlich, ich freue mich schon wieder auf unseren ersten Gast. Das ist cool. Das ist wirklich cool.
Müssen wir drüber reden, habe ich dir heute zugeschrieben.
Ne? Ja, genau.
Ja. Aber ja, finde ich
cool.
Bin ich auch sehr happy. Das wird bestimmt sehr interessant. Aber liebe Leute, wir sind jetzt noch nicht ganz durch. Wir haben heute noch einen Gast. Freue ich mich sehr. Ich glaube, du auch. Die kennst du ja schon viel, viel länger als ich und ihr habt ja auch echt eine gemeinsame Vergangenheit, ne?
Ja, ich freue mich sehr, dass sie ja diese Staffel abrundet und dass wir sie als letzten Gast in dieser Staffel begrüßen können. Sie hat eigentlich immer was zu sagen. Es ist immer furchtbar interessant, sich mit ihr zu unterhalten. Sie ist schon lange in der Touristik tätig, nimmt auch kein Blatt vor den Mund, ne? Das ist ja auch mal ganz, ganz nett.
Darf ich kurz unterbrechen?
Ausnahmsweise.
Mache ich ja sonst nie. Sie ist auch nicht zum ersten Mal zu Gast, ne?
Bei uns. Stimmt, zum zweiten Mal.
Ja.
Ja. Aber zum ersten Mal zu diesem Thema.
Ja, ganz genau, ganz genau. Sie war während der Pandemie das erste Mal bei uns zu Gast. Da haben wir auch, glaube ich, schon ein bisschen drüber geredet, was eure Verbindung ist. Das ist ja auch aus einer professionellen Beziehung heraus entstanden, wer dich so ein bisschen kennt und dein Unternehmen oder eins deiner Unternehmen. Du bist ja so ein Multiunternehmer.
Konsortium.
Ja. Deine Holding, deine große. Der weiß ja, wo das herkommt. Also gerne die erste Folge mit unserem heutigen Gast nochmal anhören. Und jetzt lasse ich dich weiterreden. Bitteschön.
Wir freuen uns sehr, heute begrüßen zu dürfen Beate Zwermann, Gründerin, aber jetzt nicht mehr Inhaberin von BZ.com. Ja, jetzt Reiseveranstalter, Buchautorin. Sie ist bekannt in der Branche und wir freuen uns sehr, mit ihr heute über das Thema, hauptsächlich über das Thema Ecuador zu reden.
Und Galapagos.
Und Galapagos, quasi ihre neue kleine Heimat. Und furchtbar spannend. Bin gespannt, wie ihr es findet und wir freuen uns sehr und ja, danke euch auch nochmal fürs Zuhören.
Genau, und kleines Detail. Jetzt, danke euch.
Entschuldigung, vergessen. Ne?
Ja, echt.
Steht hier ganz dick auf meinem Zettel. Danke an die Zuschauer sagen. Also vielen, vielen Dank und von meiner Seite jetzt viel Spaß mit Beate Zwermann.
Von mir auch danke und von mir auch viel Spaß. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Liebe Beate, ich freue mich sehr. Wir haben es lange nicht hinbekommen. Wir wollten, normal treffen wir uns ja ab und zu auf ein Weinchen. Das haben wir jetzt lange nicht hinbekommen. Und aber jetzt treffen wir uns im Podcast. Es ist sehr schön, dich zu sehen und zu hören. Schön, dass du Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein.
Herzlich willkommen.
Ja, danke ihr zwei, dass ihr mir hier die Bühne bietet. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Danke
sehr. Sehr gut, sehr gut.
Das sagt sonst keiner.
Ja, genau.
Na, ist ja nicht so einfach, momentan irgendwo die Bühne zu bekommen. Ne? Also es wird immer schwieriger, finde ich.
Ja, es gibt auch manche, die nutzen die einfach und posaunen alles raus über alle Kanäle, die einem so geboten werden. Und dann geben Medien ja auch noch die Bühne und dann passieren große Dinge, die leider nicht so gut sind für die Branche. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Berthe, die ersten drei Fragen so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Du bist Reiseveranstalterin, Medienexpertin. Man kennt dich in der Branche. Was nervt dich an der deutschen Medienlandschaft derzeit am meisten?
Ja, die Aufgeregtheit. Ne? Also ich finde, also ich habe jetzt aufgehört, Nachrichten zu lesen morgens und abends. Ich lese nur noch die Zeit einmal in der Woche. Das tut mir gut. Und ja, und ich finde, an manchen Stellen hat jetzt auch diese Aufgeregtheit oder dieses Klick-Thema tatsächlich auch die Fachmedien erreicht. Und das nervt mich ganz besonders, muss ich sagen. Also manchmal die Überschriften, die wollen dich da reinziehen und dann liest du das und das ist so dünn, das tut richtig weh. Ja.
Zweite Frage, ist die deutsche Touristik durch die derzeitige Verbandslandschaft gut gegenüber der Politik vertreten? Was ist deine Meinung? Du bist ja auch, wir kennen dich, offene Worte, sehr direkt, sehr offen. Deswegen gern mal deine Meinung hierzu.
Ja, bin ich schon der Meinung tatsächlich. Also ich finde, was der Sören Hartmann macht und auch mit seinem Generalsekretär, da ist ein ganzer, das ein Dach aufgewacht, ja, das wir vorher nie so richtig hatten. Die haben sich da selbst beweihräuchert einmal im Jahr und das war's. Und seitdem die beiden jetzt da sind, da habe ich das Gefühl, da tut sich was. Ich finde es schade, dass der Inga geht, ja, und er jetzt auch schon weg ist, ne? Aber ich halte immer noch sehr viel von unserem Herrn Fiebig, ja. Und das Team hat gut gearbeitet und klar, es gibt da noch so viele andere, die da mitreden wollen, aber manchmal ist es eher, wie soll ich sagen, auch nicht ganz so produktiv, was da so rauskommt. Also ich finde, Verbandsarbeit hat auch viel mit Diplomatie zu tun und da fehlt mir manchmal bei manchen Leuten das Händchen.
Sören Hartmann, nur ganz kurz, damit meinst du BTW, den Kongress, der einmal im Jahr stattfindet, jetzt die letzten Male in Berlin immer wieder im Adlon Hotel, wo halt jetzt auch vermehrt wirklich auch viele Politiker sich die Klinke in die Hand geben und dort reden. Ne? Das war ja vorher, glaube ich, nicht so der Fall.
Doch, das war immer so. Ich bin ja schon sehr lange da unterwegs, in den letzten Jahren nicht mehr so oft dabei, einfach weil ich diese Rolle abgegeben habe. Dieses Jahr war ich wieder mal da, aber ich habe den Eindruck, dass gerade, wie heißt er noch, der Generalsekretär, Sven, glaube ich, mit Vornamen auch, weiß ich gar nicht mehr auswendig. Egal, aber der erklärt die Politik ganz gut und erzählt auch genau, was sie machen. Ne? Und das scheint ja ordentlich voran, dann da scheint man in den Gremien vertreten zu sein, ja, wie auch immer. Ne? Politik ist ein schwieriges Unterfangen. Ich habe mich selbst dagegen entschieden, ich habe lieber was anderes aufgebaut und insofern, ja, geil, das überlasse ich anderen.
Sehr gut. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag auf diese Frage gefreut. Ne? Wir haben ja heute viel zu besprechen. Wir wollen noch mit dir über das Thema Ecuador reden. Kleine Fangfrage. Hat Richard Carapaz dieses Jahr bei der Tour de France eine Chance auf das Podium? Du Ecuador-Expertin, Fangfrage.
Also wenn es sich jetzt dabei um diesen Ecuadorianer handelt, der auch bei den Olympischen Spielen schon sehr gut vorne weg war, dann hofft natürlich die ganze Nation, dass er da was rocken kann. Der Vorteil bei ihm ist, dass er in diesen extremen Höhen trainiert. Ja, das ist auch bei der Fußballmannschaft so. Gerade haben sie ja im Copa Americana verloren gegen Venezuela. Aber prinzipiell können die Ecuadorianer immer punkten, wenn es um die Berge geht. Ja, die haben eine wahnsinnige Kondition und er auch. Und er macht auch das Fahrradfahren in Ecuador sehr populär. Ja, also da gibt es selbst an den Autobahnen oder was für Autobahnen haben wir ja nicht richtig, aber an den Überlandstraßen gibt es Fahrradwege.
So, sehr gut, sehr gut.
Aber von Ecuador gebaut, nicht von Deutschland.
Also die Frage mit Bravour bestanden. Siehst du, Sven, auch ich kann über Sport reden. Ne?
Sehr gut, ja.
Es muss nicht immer Fußball sein.
Ne? Ich wollte gerade sagen, du hast ja vorhin gesagt, du kannst auch über Fußball reden und da muss ich dich erstmal aufklären, dass eine Europameisterschaft gerade ist und dass da Ecuador gar nicht mitspielt. Aber ja, gut.
Aber die Copa Americana ist ja parallel gerade.
Ja,
ne?
Genau. Also insofern.
Ja. Das aber wusste ich zum Beispiel nicht. Ja.
Kriegt man eigentlich hier gar nicht mit. Also wir sind gerade im EM-Fieber und darauf fokussieren sich gerade wirklich ja alles. Ne?
Also ja, also das ist sowieso beeindruckend, finde ich, dass wir so unglaublich in unserer Welt leben, obwohl die Welt ja doch so durchsichtig ist. Also ich war ja neulich mal in Glasgow oder ich war in Paris und so ein bisschen rumgetrieben in Europa und ich finde, wenn man von da aus dann auf Deutschland guckt, dann ist die Welt einfach noch ein bisschen anders. Und wenn man mit den Leuten über ihre Sorgen redet, sind es zum Teil auch andere. Und gerade Glasgow hat mich unheimlich beeindruckt. Man hört ja immer, nach dem Brexit geht es der Insel so schlecht. Aber das ist so eine prosperierende Stadt und einfach super. Tolle Leute, super Essen. Ich glaube, 120 Restaurants innerhalb von 3 Quadratkilometern, also ganz irre, ja, kann es gar nicht so wiedergeben. Überall wird gefeiert und die Leute draußen, toll. Ja.
Vielleicht eine ganz gute Überleitung, Thema Perspektiven, was uns dann auch gleich wirklich ins Gespräch reinbringt vorweg. Du hast dich mit dem ZDF angelegt, über die Berichterstattung über Ecuador, was in Anführungsstrichen ja dein Land ist. Erzähl uns, unseren Hörerinnen und Hörern, doch mal kurz, worum es da geht. Also wie kam dieser Zwist, dieser Beef, wie man so neudeutsch sagt, zustande?
Naja, so richtig anlegen kann man sich mit dem ZDF ja nicht, ne? Aber es gibt immerhin einen, also ich habe das recherchiert, ich wollte erst vor dem Presserat, aber das ist ja nur für Printmedien und es gibt tatsächlich dann bei den Öffentlich-Rechtlichen dann einen Fernsehrat, ne? Die ARD hat sowas auch, heißt ein bisschen anders. Und die überwachen, dass das ZDF und die Journalisten vor allen Dingen bestimmte Grundprinzipien der Berichterstattung einhalten. Ja, Grundwerte, Grundprinzipien. Und wenn man der Meinung ist, dass in der Berichterstattung dagegen verstoßen wird, dann kann man sich da einfach melden. Ja, muss man eine Beschwerde einreichen. Und in der Beschwerde muss man sich dann auf bestimmte Grundwerte, die dann auch in einer Beschwerdeordnung festgelegt sind, muss man sich beziehen. Ja, und mir ist ganz besonders aufgestoßen, also Anfang Januar hat ja der Präsident in Ecuador tatsächlich den Drogenmafias den Kampf angesagt. Das ist ein irrer Kampf, den der da führt. Und im Grunde genommen hat das ZDF sich darüber lustig gemacht. Ja, also es gab am 24. Januar einen Bericht im Auslandsjournal, so lange haben die überhaupt im ZDF gebraucht, vom 9. Januar, wo das losging, bis sie mal was darüber richtig gemacht haben. Und das war dann eine Posse. Ja, also die haben das Land mit Häme übersät. Ja, und haben gleichzeitig dann auch die Galapagos-Inseln mit reingezogen und haben gesagt, da fahren Drogenboote vorbei und so, ne? Und das ist alles dann nicht mehr sicher. Ne? Also das war, das war für den Tourismus tödlich. Ja. Und vor allen Dingen kam der Bericht dann auch erst zu einer Zeit, das war am 24. Januar, über 2 Wochen später, da war es eigentlich schon wieder das Leben am Laufen in Ecuador, die waren natürlich einfach unter Schock. Und dann ist noch ein zweiter, dann ging es eigentlich, da waren sie ziemlich ruhig und dann kam Nancy Faeser nach Ecuador und anstatt über den Besuch von Nancy Faeser in Ecuador zu berichten, ist dann der Journalist wieder nach Galapagos gefahren, also jetzt ein anderer Südamerika-Korrespondent. Und hat sich da bei der Marine eingeschifft. Also er hat überhaupt nicht das berichtet, was er hätte machen sollen, ja, um was er wirklich ging, nämlich den Besuch von dieser Frau, unserer Innenministerin und was sie da will, sondern er hat quasi den Drogenkonflikt vom Festland auf die Galapagos-Inseln geholt. Und dagegen wäre ich nicht.
Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Du sagst gerade, das war tödlich für den Tourismus. Also habt ihr als Reiseveranstalter mit Galapagos Pro oder auch andere Reiseveranstalter, die Ecuador und die Galapagos-Inseln anbieten, habt ihr das gemerkt? Gab es einen Buchungsrückgang? Also wie hat sich das geäußert konkret?
Ja? Naja, das hat sich so geäußert, dass die Leute natürlich angefangen haben, alle anzurufen. Und dass viele, die mit uns im Anfang Januar in Planung waren, das waren sehr, sehr viele, das wäre ein tolles Jahr geworden, und geht jetzt schon wieder, soll ich mal sagen, aber die haben dann gesagt, dann fahren wir dies ja nicht, wir warten jetzt ab, wir planen gar nicht erst. Ne? Was gut war, war, dass die deutsche Botschaft hat sehr, sehr verantwortungsvoll und reagiert und hat keine Reisewarnung verhängt. Ne? Und das ist ja immer gut für uns und deswegen sind alle gereist, die schon gebucht waren. Aber es war erst mal so ein kleiner Stillstand, das hat sich dann wieder erholt. Ich weiß, dass andere Gruppenreiseveranstalter, sehr bekannte auch, einfach mal ausgesetzt haben und die Reisen verschoben haben im Januar. Das haben wir nicht gemacht. Also bei uns sind alle gereist, die gebucht waren, und alle sind glücklich zurück und es ist ihnen nichts begegnet. Ja.
Aber wie ist die Situation gerade vor Ort? Also ich meine, du sagtest ja, es wurde Kampf gegen Drogenkriminalität gestartet. Wie ist es? Also wo macht sich das bemerkbar?
Naja, vor allen Dingen an der Küste. Ja, also die Ecuador baut ja keine Drogen an. Ne? Wir haben ja Kakao und Bananen und so ein Zeug. Aber keine Drogen, ist aber ein Durchgangsland quasi, ein Schleuserland für Kolumbien, Peru und Bolivien. Ne? Und das hat sich in der Pandemie verstärkt und nach der Pandemie wurde es weniger. Und dadurch, dass das ja über den Seeweg oder über die Häfen nach draußen gebracht wird, ne, also einmal auf Booten nach Mexiko vor allen Dingen oder halt dann in die großen Container, wo man die dann im Hamburger Hafen ankommen zum Beispiel, sind halt Städte an der Küste betroffen. Da kommt es her, ja, und es kommt dann halt von Peru an der Südküste, kommt es im Süden, kommt es dann halt direkt an das Richtung Wasser und im Norden geht es ja schon sehr lange über Esmeraldas nach draußen. Und da finden auch die meisten der Zusammenstöße statt. Das heißt, das Militär räumt jetzt auf. Ja, die räumen ganze Bezirke auf, gehen in die Häuser, holen die Leute raus und sammeln Drogen ein in irgendwelchen Gebüschen und sonstigen Lagern.
Du hattest mit uns ja die Korrespondenz geteilt, die du mit dem ZDF auch geführt hast. Da hast du auch dieses Beispiel gebracht, dass sozusagen die Galapagos-Inseln damit reinzubringen völliger Quark ist, weil man könnte genauso gut den Leuten davon abraten, in Hamburg Urlaub zu machen, wenn irgendwelche Schiffe, die aus Ecuador kommen, irgendwie an Sylt vorbeischippern. Sozusagen, das wäre sozusagen ein ähnliches Beispiel. Wie ist dann da jetzt der Stand mit dem ZDF? Also du hast erzählt uns im Vorfeld, dass das jetzt sozusagen intern irgendwie angeguckt wird, dass das irgendwie vor einen Rat oder einen Beirat geht. Was versprichst du denn jetzt davon, was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert oder passieren könnte?
Ja, also um zu sagen, was jetzt passiert ist, das verfolgt einer Beschwerdeordnung. Ja, also man beschwert sich. Die Beschwerde wird dann vom Fernsehrat angenommen. Das ist der erste Schritt. Und ich habe ja zwei Beschwerden und beide Beschwerden wurden angenommen. Dann muss der Intendant mir antworten. Also da muss ich mir erklären. Das hat er gemacht für beide Beschwerden. Das hat mir nicht gereicht, klar, weil er hat mich irgendwie abgebügelt, ja. Und ich kann dann fordern, dass es vor dem Fernsehrat verhandelt wird. Und der ZDF-Fernsehrat besteht aus 60 Mitgliedern, sehr honorige Menschen aus allen möglichen Bereichen der Politik, des sozialen Lebens. Aktuell ist noch die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe ist noch die Vorsitzende, wird aber, glaube ich, jetzt neu gewählt im Juli. Und für die erste Beschwerde habe ich gefordert, dass sie beim Fernsehrat verhandelt werden. Und das wird im September stattfinden. Ne? Also da gibt es so einen Beschwerdeausschuss, der befasst sich jetzt dann mit meiner Beschwerde. Also die werden dann vorschlagen, wird die Beschwerde dann nochmal Konsequenzen haben und wenn ja, welche? Also um euch das mal so klar zu machen, ich weiß nicht, ob ihr das dann senden wollt, aber ein gutes Beispiel ist Brecht und Lanz, ja, in ihrem Podcast letztes Jahr nach dem Angriff der Hamas auf Israel, da hat der Brecht in dem Podcast gesagt, dass alle orthodoxen Juden ja nicht arbeiten würden. Das hat er behauptet, es gab eine Riesenwelle, sogar eine Massenbeschwerde und daraufhin hat der Fernsehrat veranlasst, dass das gelöscht wird. Ja, so. Das kann man jetzt hier bei Ecuador nicht unbedingt machen. Ja, natürlich kann man sagen, dieser Auslandsjournal-Beitrag, der ist nicht mehr im Netz zu finden oder so. Ne? Also das glaube ich aber nicht, dass das geschieht. Mir geht es um eine Bewusstwerdung beim ZDF. Ja, also Ecuador hat keine Lobby in Deutschland. Kaum einer beschäftigt sich mit dem Land, so wie ich. Ist einfach so, Ecuador ist extrem unbedeutend. Aber und deswegen kann man im Grunde genommen auch alles machen. Ne? Und wenn man andere Länder hat, dann hat man andere Hürden, sag ich mal, so eine Berichterstattung durchzubringen.
Aber ist ja auch ein bisschen bezeichnend. Ich meine, die meisten touristischen Destinationen haben ja in der Regel auch keine Lobby. Also ich kenne viel Quark, der berichtet wird über viele Destinationen, der Reise- und Buchungshaltung, Buchungsverhalten auch beeinflusst. Ne? Also, ne? Also das ist ja schon eine grundsätzliche Geschichte. Ne? Und touristische Destinationen haben in der Regel keine Lobby.
Ja, ja, also ich habe mich im Vorfeld mit dem DAV, da habe ich mir ein bisschen Schützenhilfe geholt. Und die haben mir gesagt, dass sie es eine gute Idee finden, dass es mal einer macht. Ja, also weil da wird teilweise so viel Blödsinn berichtet und die Leute fahren dann einfach nicht mehr dahin. Und das ist einfach gar nicht passend. Ne? Also in Ecuador, das hat auch der Tourismusminister dann sofort rausgegeben und das hätte auch der Anhalt vom ZDF wissen müssen, dass die, dass man dann, also die touristischen Orte waren alle frei. Ja, du konntest fliegen, du konntest mit dem Auto durch die Gegend fahren, du konntest egal was machen. Galapagos sowieso, also es war echt Blödsinn. Ne?
Aber findest du, dass es eine neue Tendenz ist oder ist das jetzt mehr geworden in letzter Zeit? Ich meine, jeder weiß, Andi und ich mögen auch ein Land, was auch oft in den Medien da ist und oft sehr negativ dargestellt wird. Ich bin es gewohnt, ich arbeite seit 2008 für China, bin sowas sehr ständig ausgesetzt. Oder findest du, es hat eine neue Qualität erreicht? Du hast ja vorher auch schon in der Eingangsfrage irgendwie gesagt, dass dieses Clickbaiting, Hauptsache die Überschrift stimmt und dann gucken die Leute schon und sowas, ist ja auch eine neue Tendenz. Du warst ja auch lange in der Branche unterwegs. Ist das neu oder hat es jetzt einfach eine andere Qualität erreicht?
Ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Also jetzt bei dem Vorfall hier zum Beispiel, bisher hat der Weltspiegel total korrekt oder die ARD hat total korrekt berichtet. Ja, da merkst du, habe ich den Eindruck, dass die eben sich der Folgen auch anders bewusst waren, ne? Oder so. Oder die sitzen auch nicht näher dran als der Röckerath vom ZDF. Da sitzt in Brasilien, die ARD sitzt in Mexiko. Ne? Aber die waren halt in den letzten Jahren sehr oft im Land. Ne? Und kann's da nicht so ganz greifen, ne? Aber ich glaube einfach, es gibt so viele Vorurteile über die Welt, ja, oder du und ich oder Andi, du und wir waren so viel an so vielen Orten und ich finde das auch, was mit China angeht, immer sehr bezeichnend, ja. Ich kenne viele Chinesen. Ich war oft in China in meiner Jugend, ja, später dann nicht mehr so oft, ja, und ich habe da immer gute Erfahrungen gemacht. Ich kann einfach diese Verurteilungen fallen, mir sehr, sehr schwer. Ne? Also dieses deutsche Bild auf die Welt, das könnte man weiten, finde ich. Müsste man weiten.
Das ist ja auch der Job, den wir als Touristiker haben. Ne? Eigentlich nichts anderes. Das ist so das große, einzige, wirkliche Ideal, was wir vor uns tragen.
Ne? Ja, aber die ich weiß gar nicht, wie viel die noch ausgeben für die Auslandskorrespondenz auch. Ne? Ich glaube, da wurde auch gespart. Ne? Da gab es auch einen Generationswechsel. Ne? Also ich hatte ja auch mit dem Heute-Journal Nachrichtenchef, hatte ich Kontakt vorher, den habe ich mal kennengelernt. Dem habe ich im Januar dann eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr verantwortungsvoll berichtet. Und dann hat er mir zurückgeschrieben auf WhatsApp, da ist jetzt der Geist aus der Flasche und er ist da sehr pessimistisch. Ja, für Ecuador bezogen. Das heißt, er hatte schon im Kopf eine Vorverurteilung. Ja, und ich finde auch, dieses etwas wohlwollend auf die Welt zu blicken, ich meine, da geht ein Land hin und bekämpft die Drogenmafia. Ja, also da muss man doch eigentlich sagen, Respekt. Ja, aber stattdessen moderiert man einen der wichtigsten Wirtschaftszweige einfach mal so ab. Das geht nicht. Ja, also.
Hat sich der Redakteur irgendwann mal bei dir gemeldet? Oder wahrscheinlich ist er das eigentlich die erste Person, wo man versucht, Kontakt aufzubauen. Hat der sich irgendwann mal geäußert oder war da, also was seine Intention war oder?
Na, der hat, also der Anhalt hat sich, also beide, sowohl der Gerd Anhalt, der jetzt ja ein Honoriger ist, ne, eigentlich, und auch der Christoph Röckerath, der da der Südamerika-Korrespondent ist in Brasilien. Mit beiden war ich vorher in Kontakt. Also ich habe die beide vorher angeschrieben, habe den beiden erklärt, dass ich das nicht gut finde, was sie da tun, und habe sie um Stellungnahme gebeten. Ne? Und bei dem einen habe ich halt festgestellt, jetzt beim Anhalt, dass der keine Bilder hatte. Ja, also der musste was erstellen, warum auch immer er das gemacht hat. Der hat mit Lateinamerika eigentlich gar nichts am Hut. Und die Bilder kamen ja fast alle aus der Dose. Ne? Und das hat er dann zusammen moderiert. Ja, also das war sowas von schlecht, einfach in der Qualität auch, ne? Und der Christoph Röckerath, der hatte, glaube ich, einfach Lust, auf die Galapagos zu fahren und hat dann über Anträge eine Möglichkeit gegeben, mit der Marine mitzufahren auf Galapagos. Nur muss man dann halt wissen, dass es diese Marine auf Galapagos immer schon gibt, ja, seit Jahrzehnten. Und die Aufgabe dieser Marine ist nicht, Drogen zu bekämpfen oder Drogenboote zu suchen, sondern vor allen Dingen die Fischer fein zu halten. Das ist die Hauptaufgabe, ja. Und das ist einfach eine extreme, der fand das toll und geil, dass er da mit diesem Boot und diese, da jetzt irgendwelche Leute jagen konnte. Das ist männlich, ja.
Aber das ist ja auch echtes, ein echtes journalistisches, weiß ich, Krankheitsbild, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist oft so, dass wenn Journalisten Fakten neu entdecken, die es schon ganz lange gibt, die sie als etwas Neues darstellen, ne? So ganz nach dem Motto, nur weil du das Buch nicht gelesen hast, heißt das nicht, dass es nicht geschrieben wurde, ne? So. Also das sehe ich immer wieder in der China-Berichterstattung. Man kann bei China dies und das sagen, aber es wird halt oft, ganz oft werden Sachen neu entdeckt und die es schon ganz lange gibt und werden als neu dargestellt. Oder es wird halt faktisch auch falsch berichtet, wo man wirklich sagen kann, man kann alles Mögliche interpretieren, aber du hast halt kein Recht auf eigene Fakten. Und das sieht man im Spiegel, das sieht man in der Bildzeitung, das sieht man in den renommiertesten Medien, wo einfach ganz mittlerweile, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr schlotterig einfach recherchiert wird, weil wen interessiert schon, ne? Also was soll ist ja halt nur China, ne? Die sind halt irgendwie, wie sie sind, ne? So, da gibt's halt ein Bild, was man hat, und das ist eine Sache, die ich, also von deinerseits diese Aufregung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ne?
Also ich würde da gerne auch nochmal sagen, also es ist, für mich ist das tatsächlich ja nichts Neues. Ich bin ja in die PR gegangen deswegen, ja? Also ich war ja beim Auslandsjournal, also in der Hauptredaktion Außenpolitik, und wollte Auslandskorrespondentin werden. Nur bin ich davor schon 7 Jahre mit Lufthansa um die Welt geflogen und ich hatte an vielen Orten ein anderes Bild als diese Korrespondenten, mit denen ich da diese paar Monate beim ZDF gearbeitet habe. Also ich hätte mich regelmäßig mit denen anlegen können, weil ich einfach die Welt ganz anders gesehen habe. Und deswegen habe ich die Seite gewechselt, bin damals ja auch in den Tourismus gegangen, weil ich einfach meine Nachrichten in die Welt bringen wollte, schöne Nachrichten in die Welt bringen wollte. Also ich glaube, dass wir im Tourismus da auch noch ein bisschen was leisten können, noch mehr leisten können als bisher. Ja, wir berichten viel über Produkt und so, und leider ist ja auch die Reiseberichterstattung in ganz vielen Medien einfach weg. Ja, da haben wir eine Aufgabe. Aber das war damals schon so, ne? Also da entschied nicht das Thema über die Berichterstattung, sondern wie geil hat er eine seine Story verkauft. Und
ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Sven, wir haben ja mal eine Pressereise nach Usbekistan gemeinsam organisiert, und dann war auch ein Nicht-Fachpressejournalist dabei, der für ein großes deutsches Tageblatt geschrieben hat, und dem hat es zwar, glaube ich, ziemlich gut gefallen in Usbekistan, dem hat die Reise gut gefallen, das Land auch gut gefallen, aber der hat das dann irgendwie auf einer ganzen Seite in der Sonntagsausgabe dieser großen deutschen Tageszeitung hat er das Land einfach mal zerrissen. Dann auch politisch, obwohl das eine touristische Pressereise war, und das war einfach völlig, völlig unmöglich.
Ja, natürlich lustig gemacht über den Nationalhelden, wie könnte man sowas und ein Land, was so jemand vor.
Also, ja, also das war auch Häme, ne? Das war einfach so, das war halt ja. eine bessere Story, als zu sagen, es ist ein schönes Land und sehr interessant und da findet was statt, was ich noch nicht kannte. Ist halt einfacher, dann sozusagen dann politischen Blickwinkel reinzubringen und sich über das Land lustig zu machen. Also, das ist vielleicht auch etwas, was einfach was die Leute vielleicht eher lesen wollen, weil es halt interessanter ist. Ja. Naja.
Ich weiß nicht, war auch mal auf Pressereisen unterwegs, wo mir ganz klar gesagt worden ist, ich muss die Vorurteile bedienen, die die Leser haben über dieses Land. Ich kann nicht plötzlich eine 180 Grad Drehung in der Berichterstattung machen. Das geht auch bei der Chefredaktion nicht durch. Die möchte, dass ich halt auch die Vorurteile bediene.
Wie furchtbar, oder? Ja, genau. Also ich meine, das ist ja dann gerade mit Grundwerten gar nichts mehr zu tun. Ja,
genau. Ne? Das hat mit Journalismus gar nichts mehr zu tun eigentlich. Ne?
Ja, da geht es ja dann auch um so Themen wie, dass es umfassend sein soll und dass es halt hinter dem Grunde genommen, also beim ZDF steht eindeutig drin, diese Berichterstattung soll dazu dienen, dass man den Menschen in Deutschland erklärt, worum es da geht. Ja. Und nicht irgendwas berichten, was einem gerade so einfällt. Ja, das hat dazu ist keiner, also dazu steht absolut gar kein Anlass. Ne?
Aber nochmal eine Frage, die Anhörung ist dann im September. Heißt, du wirst nochmal eingeladen und darfst deinen Punkt nochmal vor allen sagen oder ist das nochmal eine schriftliche Stellungnahme oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Ja, die schriftliche habe ich ja jetzt gemacht. Genau. Also für die erste Beschwerde ist die rausgegangen, für die zweite habe ich die letzten Donnerstag rausgeschickt. Ja. Und von meiner Seite her kriege ich höchstens noch Nachfragen von diesem Beschwerderat, der jetzt da, von den Beschwerdegruppe da, die sich damit beschäftigt. Aber ansonsten, glaube ich, ist da alles gesagt, was gesagt ist. Und ich denke auch, dass die das ernst nehmen. Also den Eindruck habe ich schon. Allerdings sind in den letzten Jahren, habe ich gesehen, die meisten Beschwerden abgelehnt worden. Ja, also insofern, wie gesagt, das ist meine kleine persönliche Fehde und ihr helft mir, dass es noch ein bisschen publiker wird.
Also du musst uns da auf dem Laufenden halten, damit wir das, wenn es dann was Neues gibt, dass wir das dann auch verbreiten können. Ne? Das ist ja schon sehr interessant und eigentlich, also ich reg mich gerade mit dir auf, weil ich so viele Beispiele, ich glaube, jeder von uns, der mit touristischer PR, Marketing oder was auch immer zu tun gehabt hat, mit in Anführungsstrichen schwierigen Destinationen gearbeitet hat, ne, die zumindest als schwierig wahrgenommen werden in der Außendarstellung, der hat Dutzende von Beispielen, die vielleicht ähnlich sind. Und das ist einfach, da geht es um grundsätzliche Geschichten. Und das wird dann aber leider vielleicht dann auch von den falschen Stichwort Lügenpresse dann auch anders dargestellt, als es dann auch wieder dargestellt werden sollte. Ich glaube, diese Kritik ist, glaube ich, wohl berechtigt, aber die wird halt leider auch dann, glaube ich, oft von den falschen Leuten mit dem falschen Blickwinkel gemacht. Ja. Also halt uns da auf dem Laufenden, wir werden das sicher dann nochmal beleuchten, finde ich sehr spannend. Ja.
Aber lass uns über was Positives reden mit Ecuador. Wie geht's Ecuador gerade? Wie ist das Land aus der Pandemie gekommen? Wie geht's dem Tourismus im Land? Was ist neu? Jetzt mach mal ein bisschen Werbung für Ecuador gerade.
Also fange ich gleich damit an, dass es tatsächlich im Moment so sicher ist wie schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ja, also ich meine, es war ja immer, in Ecuador passiert einfach immer was. Ja, aufgrund dessen, dass die Natur so unbändig ist. Ja, die ist ja von der Leine gelassen mit Vulkanen und mit verschiedensten Platten, die sich verschieben können. Ja, mit diesem unbändigen Meer und dem Amazonasgebiet. Da ist einfach immer was los, was die Natur angeht. Es kommen, ne? Und deswegen ist es auch mit meinen 35 Jahren, die ich jetzt tatsächlich mit dem Land mich schon beschäftige, es ist immer aufregend. Ja, also es ist nicht so, dass es fährst in die Wüste und es ist immer heiß und es ist immer gleich. Ja, und Ecuador war eigentlich gut aus der Pandemie gekommen. Also es hat fast alle Produkte sind geblieben. Hat mal der Besitzer gewechselt oder so. Die Schiffe konnten auch alle erhalten werden auf Galapagos. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Jahr 2023 und das 2024 wäre noch viel besser geworden. Ne? Also von meiner Seite kann ich sagen, bei mir läuft es, die ersten 5 Monate sind super gelaufen. Juni war es schlecht, aber das lag eher an den Pfingstferien. Hm? Diese Verschiebung, Juli, August ist auch super und für den Rest des Jahres fehlt uns, wohingegen nächstes Jahr schon wieder extrem gebucht wird. Das heißt, die Menschen vergessen auch, ne? Und die geschoben haben in ihrem Kopf wahrscheinlich dieses Jahr, die sind jetzt dann am nächsten Jahr am Planen. Also das wird wieder, ne? Ansonsten, was gibt's an neuen Produkten? Nicht allzu viel. Es gibt immer schönere Hotels. Die Qualität der Schiffe auf die Galapagos hat sich in den letzten 9 Jahren, seit ich das mache, extrem verbessert. Ist natürlich dadurch auch noch teurer geworden. Ja. Die Airlines sind wieder online. Wir haben ja nur eine lokale Airline, die aber, ich sag mal, nur im Festland fliegt. Aber sonst die Avianca ist ja, gibt ja eine Avianca Ecuador, eine LATAM. Das läuft super. Ja.
Wenn du sagst, Schiffe, die Qualität ist besser geworden, vielleicht kennt sich der eine oder andere Hörer, Hörerin nicht ganz so gut aus. Ist das dann eine Kreuzfahrt oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder macht man einen Tagesausflug mit dem Schiff?
Ja, also Galapagos liegt ja so weit vor der Küste, da musst du erstmal hinfliegen. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden, wenn es nonstop geht, meistens ja nicht. Meistens dauert es 3 Stunden, bis du da bist, weil du nochmal in Guayaquil runtergehst. Und dann gibt's diesen Klassiker. Der Klassiker ist, du gehst auf ein Schiff. Die Schiffe sind klein, haben nur zwischen 12 und 100 Passagiere. Und dann fährst du quasi von Bucht zu Bucht. Und diese Schiffe Die fahren quasi innerhalb von 14 Tagen einmal durch den ganzen Archipel und landen an jeder Bucht nur einmal an. Der Nationalpark regelt das, ja. Und dadurch ist Galapagos ein bisschen komplizierter, weil halt jedes Schiff sieht anders aus. Ausgestattet, jedes Schiff fährt individuell die Route, die ihm genehmigt wurde, ja. Und dann kannst du nach 3 Tagen, 4 Tagen aussteigen, nach 5, nach 7, nach 14 hast du alles gesehen. Also das ist so. Das ist deswegen so, weil der Archipel sehr groß ist und weil nicht überall alle Tiere zu sehen sind. Ja, also außer Seelöwen vielleicht und Meerechsen, die siehst du fast überall. Aber dann die Landleguane oder halt Pinguine und Blaufußtölpel, da musst du halt an manchen Ecken stoppen, ja, und anderen nicht. Genau, und die Alternative oder halt die Kombinationsmöglichkeit ist das, was man von vielen anderen Inseln kennt, ist halt ein Inselhopping. Wobei auf Galapagos von diesen vielen, vielen Inseln sind nur 4 bewohnt. Also auf 4 darfst du als Kunde bleiben und kannst dann von dort aus im Radius Ausflüge, Tagesausflüge machen. Ne? Und ich sag immer, am schönsten, jeder Tag im Paradies zählt. Und am schönsten ist eine Kombi. Ne? Also mindestens eine 8-Tages-Kreuzfahrt und danach noch wirklich auf den Inseln bleiben, weil es gibt extrem lange Strände. Man kann dann so lang sich neben einen Seelöwen setzen, wie man will, oder im Wasser mit einer Schildkröte schnorcheln. Das ist einfach herrlich und bis zu 60 Tage darf man bleiben.
Und du empfiehlst natürlich, alle sind auch 60 mindestens Tage 8. Bleiben.
Wir haben ja das letzte Mal mit dir geredet während der Pandemie. Wenn ich mich recht erinnere, können wir gleich auch nochmal drüber reden, über dein Buch und wie das weitergegangen ist. Was mich interessiert ist, wie es den Galapagos-Inseln jetzt geht. Ne? Also während der Pandemie weniger Besucher, weniger Geld für Bestandteil, wie sagt man, Conservationism, wie sagt man das auf Deutsch, Sven? Hilf mir. Das Wort Bestandserhalt.
Erhalt der Natur,
Artenschutz. Ja, mein Deutsch ist nicht so gut. Ne? Wie hat sich das jetzt aus der Pandemie kommt für die Galapagos-Inseln, für die Tiere, die Tierbestände dort, wie hat sich das entwickelt? Also jetzt natürlich wieder mehr Besucher, mehr Geld. Wie geht's den Inseln? Wie geht's den Tieren?
Ja, also die Inseln, die sind ja sehr, sehr konstant. Ne? Also in der Pandemie war es so, dass ich glaube, an manchen Orten hat man das Gefühl gehabt, wenn man als Mensch mal wieder aufgetaucht ist, dass die Tiere das toll fanden. Ja, also die Seelöwen kamen noch näher oder so, als sie normalerweise schon unterwegs sind. Ne? Und Klaas hat dann der Nationalparkeintritt gefehlt, aber es gibt ja sehr große Spender für Galapagos. Also es gibt ja Leute, die in Deutschland heraus sind wir wahrscheinlich zu weit weg, aber Amerikaner, die sich da extrem einsetzen. Einer davon ist Leonardo DiCaprio. Der hat, ich weiß nicht wie viele Millionen, steckt er nach Galapagos und sorgt dafür jetzt aktuell, dass zum Beispiel die Insel Floriana von Ratten und von Katzen befreit wurde, die nämlich die Landschildkröten und so bedrohen und auch die Echsen und so. Und dann gibt es noch andere, dann gibt es halt auch eine, soll ich sagen, Renaturierung der Pflanzenwelt, was dazu führt, dass jetzt zum Beispiel gerade ein großes Finken- und Spottdrossel ein Erfolg gefeiert wurde für diese beiden Vogelarten, ja, die jetzt auch wieder dort angesiedelt wurden. Ne? Also gibt's ganz, ganz viele Projekte auf den Inseln und da ist auch Geld für da. Da muss man natürlich gucken. Ne? Ich kümmere mich um die Aufforstung des Galesienwaldes. Das ist so ein Sonnenblumenbaum, ja, oder Busch im Hochland von Santa Cruz. Das ist ein sehr schönes Projekt. Da kriegen die von der Charles Darwin Station immer Geld von mir. Und also das war jetzt gar nicht so schwierig, ja, würde ich mal sagen, dass das die Tiere. Also jetzt dieses Jahr war schwierig wegen El Niño. Ne? Also das Wasser war extrem warm. Und auch da war es interessant zu sehen, dass die, wie die sich adaptieren. Ne? Die Meerechsen sind nämlich geschrumpft. Und es gibt so einen tollen Terra-X-Beitrag, der heißt Insel der Freaks, wurde gerade vor kurzem erst gesendet über Galapagos. Und die Journalistin, die ist tatsächlich, hat gefilmt, eine Forschungsgruppe, die Echsen vermisst ja, und dann festgestellt hat, dass die Echsen, dass das Skelett, dass die Knochen quasi schrumpfen und enger werden und die Echsen dadurch kleiner und weniger Futter brauchen würden. Genau, also die Anpassungsfähigkeit der Tier- und Pflanzenwelt ist doch sehr hoch.
Man merkt, du bist wirklich im Thema Galapagos, Ecuador drin. Ab und zu sehen wir uns ja auch. Du hast auch mal eine Zeit lang jetzt dort gelebt und von dort aus gearbeitet und du bist ja auch hin und wieder, ja, pendelst du zwischen diesen beiden Ländern. Daher hast du dein großes Wissen auch, oder?
Ja, also ich bin ja jetzt tatsächlich, ich habe einen ecuadorianischen Pass bekommen. Also ich habe mir ein Investorenvisum besorgt und dürfte jetzt auch wählen und alles. Und das finde ich super. Ich bin ganz stolz drauf. Und nee, das geht nicht so einfach. Das dauert ein paar Jahre, aber das ist schon das Ziel, dass ich einen ecuadorianischen Pass bekomme, ohne den deutschen abgeben zu müssen. Und ich habe drüben ja eine eigene Incoming-Agentur im Dienst. Die ist unabhängig von Galapagos Pro Deutschland. Die Zusammenarbeit ist aber klar und ich bin auch zweimal Chef, ja, Chefin. Genau, deswegen bin ich auch drüben. Mein Sohn ist erwachsen, ich muss hier nicht mehr immer sein und das mobile Arbeiten ist ja super geworden. Ne? Es hat eine ziemliche Zeitverschiebung jetzt schon, aber ich kann auch alle anderen Kunden praktisch von dort aus bedienen und das mache ich auch. Also ich möchte immer wieder 2-3 Monate, also Ziel sind so 4 Monate im Jahr in Ecuador sein.
Genau. Wer ist die Zielgruppe für Galapagos? Wo würdest du sagen, hey, das passt zu euch oder auch, hey, das passt vielleicht nicht? Weil Galapagos ist ja ein bisschen speziell. Allein schon die Anfahrt dahin ist ja nicht ganz so einfach, wie du bereits gesagt hattest. Also, aber wem würdest du raten, du musst einmal im Leben nach Galapagos?
Naja, prinzipiell alle Leute, die sich für Tierbeobachtung und Natur interessieren. Ne? Also meine Kunden waren meistens schon in Afrika, wenn sie nach Galapagos gehen oder umgekehrt. Der nach Galapagos geht, der macht die Safari und guckt sich alle möglichen anderen Sachen an. Ne? Also das ist eigentlich, wenn also Reiseverkäufer Galapagos verkaufen wollen, dann müssen sie eigentlich nur ihre Safari-Kunden fragen, ob sie da schon waren oder wann sie da hinfahren und dann können wir das gemeinsam machen. Ne? Ansonsten ist natürlich eine relativ teure Destination. Ja, also bis man da ist, kostet ein bisschen was, weil man ja von Ecuador noch darüber fliegen muss. Dann ist der Nationalpark-Eintritt auf 200 gestiegen. Ich finde, das ist eigentlich noch sehr verträglich, wenn man überlegt, was man in Afrika da zum Teil bezahlt. Das ist viel, viel mehr. Ja, und viele sind einfach, also ich habe oftmals Gäste mit Hochschulabschluss, die meisten haben sowas, sind irgendwelche Doktoren oder weiß ich nicht, ne, Geschäftsführer. Also es ist schon eher eine gewisse Klientel, die sich was leisten kann. Ich habe aber auch durchaus alleinfahrende Frauen. Ja? Also Frauen sind sehr tieraffin, wenn es darum geht und die fahren auch da allein hin. Ich mache ja keine Gruppen, ne? Also nur einmal im Jahr mit mir. Ansonsten, wie sage ich immer, wer ins Paradies fährt, das ist auch nochmal wichtig, der sollte wirklich nur den mitnehmen, den er wirklich mag. Weil Galapagos ist so eine Besserwisser-Destination. Ne? Da mit Charles Darwin und all diesen Arten und wie die sich Evolution und so. Und es gibt nichts Nervigeres, als wenn du 14 Tage mit jemandem verbringen musst, der meint, mehr zu wissen als der lokale Naturführer. Ja, genau. Lieber nur mit denen, die du magst.
Ich habe mal in einem chinesischen Hotel, in dem ich vor langer, langer Zeit gearbeitet habe, eine deutsche Studienreisegruppe empfangen. Und die haben eine Seidenstraßenreise gemacht, die in China losging bis nach Zentralasien. Dann hatte einer einen riesigen Reise, so einen Überlandkoffer da mit den gesammelten Sven-Hedin-Werken, ja, mitgeschleppt als Übergepäck. Also wirklich, ich weiß nicht, wie viel, 15 extra Kilos, also komplette Bücherei mitgenommen. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das muss ja ganz furchtbar sein, mit dem zu reisen, der die ganze Zeit seine Sven-Hedin-Bücher rauskramt. Aber gut, ich wollte nur sagen, Sven, also dein Junggesellen-Abschieds-Gruppenurlaub vielleicht nicht auf den Galapagos-Inseln.
Nur mit Leuten, die du magst, weißt du? Ich mag
alle. Du magst die alle. Na gut. Ich trinke eh kein Dosenbier, Sven, von daher. Kannst mich ruhig zu Hause lassen. Ne? Beate, wir haben beim letzten Mal mit dir geredet, unter anderem über dein Buch, welches auch so ein bisschen so eine Abrechnung mit der Corona-Politik der Regierung war und vor allem auch deren negative Auswirkungen auf den globalen Tourismus. Also alles, was da sozusagen dann weggebrochen ist. Eine Figur, die dich besonders aufgeregt hat, war der Herr Karl Lauterbach. Hast du den mittlerweile mal getroffen? Nee? Ist das Kapitel für dich so ein bisschen abgehakt mittlerweile oder ist das etwas, was dich noch beschäftigt, so als das wird ja jetzt auch mal wieder debattiert, dass man sich jetzt mit dem Thema Corona-Politik auseinandersetzen sollte. Ich glaube, im touristischen Bereich ist das schon sehr ausführlich passiert, aber vielleicht noch nicht in der breiten Öffentlichkeit, ne?
Ja, also was bei mir dann ja noch passiert ist, nachdem wir den Podcast hatten und das Buch auch veröffentlicht war, ist ja, dass ich hatte ja sehr viele Probeleser, hatte also über 50 Politiker, Journalisten und so weiter. Das
Buch und Podcaster,
geschickt. Ja. Genau, Podcaster auch, genau. Und das war da, ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen. Ne? Und eine der schönsten Rückmeldungen war von dem jetzt ja leider verstorbenen Dr. Wolfgang Schäuble, der mir vorschlug, dass wir das Buch im Bundestag verteilen. Ja. Und dann habe ich dann noch ein Tagebuchteil geschrieben, nämlich von Juni bis September. Und wir haben das noch um eine Studie erweitert von dem Professor Dr. Kierskes, der die Auswirkungen mit Zahlen belegt hat. Und das haben wir dann in einem Sonderdruck gefasst und haben das tatsächlich im November dann in alle Postfächer der Bundestagsabgeordneten des neuen Deutschen Bundestages nach der Wahl verteilt und auch im Bundesrat. Und dann habe ich auch noch an ausgewählte Journalisten das in der Bundespressekonferenz geschickt.
Mhm. Hast du noch mal Rückmeldungen bekommen von Abgeordneten oder?
Tatsächlich fast nichts. Mhm. Ja, also kaum einer hat sich dazu gemeldet. Also der ein oder andere war aber im Vorfeld sehr aktiv und von einigen Journalisten habe ich sehr schöne Rückmeldungen gekriegt und auch von vielen Politikern. Das habe ich dann auch mal zusammengefasst. Ne? Also ich war halt so die kleine Frau, die da ihre Meinung sagte. Ja, also ich glaube, ich habe bei vielen einfach vor Augen geführt, wie es uns Kleinen dann so ging. Ne? Also die halt kleine Unternehmer, die einfach in Ohnmacht gefallen waren und total ausgebremst wurden. Ne? Und es war schon, ich finde es im Nachhinein immer noch eine sehr gute Dokumentation meiner damaligen Lage. Ja, und es hat auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich mich da rausgewunden habe. Also ich habe das ganze Jahr 2022 noch mit mir gekämpft und muss auch sagen, dass ich so im Vertrauen in so dieses normale Vertrauen, was ich immer hatte, ein Riesenvertrauen auf die Welt und auch angstfrei. Ja, ich war wirklich bis vor der Pandemie angstfrei und das bin ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Also mir fehlt so ein Grundvertrauen und ja, also jetzt als in Ecuador das im Januar war oder als die Ukraine kam, da habe ich auch gedacht, habe ich doch sehr viele schwierige emotionale Themen gehabt, ja, oder mich da mehr reingefuchst, als ich das früher getan hätte. Ja, früher sind Krisen in anderen Ländern an mir einfach vorbeimarschiert. Gar nicht gemerkt.
Also schon so eine Skepsis aufgebaut gegenüber den Entscheidern dieses Landes. Aber dann nochmal vielleicht zu der Frage, die wir auch am Anfang so ein bisschen hatte, die Verbandsarbeit dann gegenüber der Politik. Ich gehe dann mal davon aus, dass du das immer noch sehr verfolgst oder sagst du, nee, ich habe jetzt andere Probleme auch und wie sehr verfolgst du auch vielleicht die Diskussion untereinander, wie man sich denn darstellen soll und wie weit man sich präsentieren soll und kämpfen soll, was man vielleicht mit wem man Interviews führen soll oder nicht. Verfolgst du das oder sagst du, hey, ich kümmere mich eigentlich jetzt um Galapagos, Ecuador, dafür, das liebe ich, da will ich was bewegen. Ja, lass doch hier in Deutschland dann diese Kleinkriege sollen sie doch machen, wie auf dem Schulhof.
Ja, manche Diskussionen jetzt auch bei FTI die Rechthabereien rund um FTI, die erstaunen mich. Ja, also da würde ich sagen, da könnten manche Leute dann einfach doch mal zurücktreten. Und ich würde mir freuen, gerade bei der FVW, das ist ja das einzige Medium, wo halt die ganzen Kommentare da drin sind, die haben schon ihre Probleme, das so zu orchestrieren. Ja, also dass man da nicht denkt, was ist mit den Menschen da passiert. Ja, also das finde ich hat schon, da gibt es so viele Rechthabereien, das ist schon extrem. Ne? Auf der anderen Seite, klar, also ich arbeite ja noch in der PR für zwei Kunden, gerade im Reisevertrieb bin ich ja noch aktiv, insofern beobachte ich das schon noch alles und lese jeden Tag die Newsletter und so. Und mir fällt halt vor allen Dingen auf, dass man sehr stark diese, aber die Tendenz ist ja überall so, dieses über, dass zu viel Staat ist, ja, oder zu viel Regulierung, ja. Und mir wird immer wieder bewusst, wie viel Verantwortung ich als Reiseveranstalter habe. Wenn alles normal läuft, kein Problem, ja, aber die Welt ist so unruhig, ja, und du bist für alles verantwortlich, ja. Ich buche zum Beispiel keinen Rail and Fly mehr. Also ich buche für meine Kunden keine Bahn zum Flughafen. Das hat mich im letzten Jahr und diesem Jahr schon oftmals gerettet, ja, weil die mussten gucken, wie sie da hinkommen. Wenn es in meinem Angebot drin gewesen wäre, dann, und sie wären nicht hingekommen, was in vielen Momenten so gewesen wäre, wahrscheinlich wegen der Streiks, dann wäre die ganze Reise Platz dann, ja, und ich bin dafür verantwortlich. Das heißt, klar gucke ich jetzt schon tiefer hin und also fand ich jetzt beim WTW-Gipfel ganz interessant, dass die Politiker, die da waren, dann schon doch sehr genau wussten, welche Themen wir haben mit der Pauschalreise und der neuen Novellierung da und dass sie dagegen sind und dass es angekommen ist, ne? Also doch, bin da schon noch mit, aber ich habe nicht mehr die, wie soll ich sagen, ich habe nicht mehr die Stellung wie früher, als ich noch deinen Posten hatte, Sven. Da hatte ich noch eine andere Stellung in der Branche. Und um dann selber auch was zu verändern oder so, oder zu sagen, ich erhebe jetzt meine Stimme, das mache ich nicht.
Vielleicht wird es für dich mal Zeit, Sven, ne? Ein bisschen politischer zu werden.
Ne? Ja, du bist doch schon bei DAV, Säule E, habe ich irgendwie
gepickt. Ja, bin ich auch da. Da gab es jetzt ein Treffen auch hier in Frankfurt. Da war ich auch da, es wurde fleißig diskutiert. Hab mir da auch tatsächlich vorgenommen, dass ich da gab es ein paar Ausschüsse, die mich durchaus interessieren, wo ich, glaube ich, durchaus auch was zu sagen hätte und eine Meinung zu habe, die vielleicht nicht ganz so verkehrt wäre. Weiß nicht, irgendwie noch zu sehr im Tagesgeschäft oder ich. Die Zeit ist das Problem. Wie bei allen. Aber klar, auch nur Ausreden, wenn man Zeit.
Ich dachte, du da nur wegen der Häppchen hingehst.
Naja. Das habe ich dir im Vertrauen gesagt.
Na gut. Wo geht denn dann die nächste Reise in Beate? Geht's wieder nach Ecuador oder irgendwas geplant? Irgendwas?
Also ich habe jetzt noch aktuell zwei Dinge vor. Das eine ist, dass ich fahre ganz banal im Juli zwei Wochen an die Ostsee. Ja, eine Freundin von mir, die hat da ein Ferienhaus gekauft, renoviert und da darf ich zwei Wochen lang direkt hinter dem Deich wohnen und ja, das kommt man vielleicht der Hitze in Frankfurt mal, dann kommt man der
Hitze? Ne?
Ja, jetzt wird's heiß hier. Also ja. Heute sind es nur 28 Grad und dann ist dann 30 und so wird dann, ja, ich meine, klar, in dem. Aber mit dir würde ich nicht tauschen, Andi, also überhaupt nicht.
Wir hatten heute 44 Grad und als ich mich beschwert habe, wurde ich ausgelacht und mir wurde gesagt, das ist nur der Anfang. Ja. Ja, also es wird im Juli, August wird es wohl noch ein bisschen kuscheliger. Also ich war letzte Woche in China, ich bin gestern erst wiedergekommen und da habe ich mich echt so bei 32, 33 Grad wirklich total wohl gefühlt. Ja. Es war trocken, 32, 33 Grad, also kein Problem. Aber Ostsee, sehr schön. Ne? Also, was du vorhin gesagt hast, das mit diesem Grundvertrauen, das ging mir ähnlich während der Pandemie, dass in bestimmten Bereichen so ein bisschen die Furchtlosigkeit im Leben abhanden gekommen ist. Ich habe dann auch gemerkt, unter anderem auch durch das Reisen mit Sven, was vielleicht nicht zwingend was mit Sven zu tun hatte, aber das Reisen hat mir dabei geholfen, so einfach auch Leute zu sehen, andere Umstände, andere Perspektiven, so wieder auch, also dieses Sitzen im Land, nicht rauskommen, ne? Das hat mir so dieses Grundvertrauen auch genommen, nicht raus zu können, nicht sehen zu können. Und das Reisen hat mir tatsächlich da sehr geholfen.
Aber weißt du noch, also ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber dieses Reisen. Wir waren in Namibia und dann hat das Reisen dazu geführt, dass wir einen Einblick bekommen haben. Und mich hat das dann noch ohnmächtiger gemacht, weil, wie gesagt, wir kamen aus Namibia zurück. 2 Wochen später gibt es eine Reisewarnung für das südliche Afrika, weil etwas passiert ist, was nichts damit zu tun hat. Absolut rein gar nichts damit zu tun hat. Und wir hatten ja vorher schon gesehen, wie sehr ein Land wie Namibia jetzt in diesem Fall halt abhängig von internationalen Touristen ist. Und also ich fand das, dadurch, dass ich gereist bin, fand ich die Entscheidung der EU noch viel schlimmer, als ich wahrscheinlich ohne diese Reise getan hätte. Also es hat noch fast zu noch mehr Ohnmacht dann im Nachhinein geführt.
Ja, das kann ich total verstehen. Also das ist, wie gesagt, das ist das ja, was man lernt, wenn man reist, ne? Dann kriegt man Eindruck vor Ort, wie es denn so wirklich ist, ja, und dass das Land dann doch nicht so hinterweltlich ist. Also ich war letztes Jahr 2-mal auf Jahrestagung in der Türkei, da war ich einfach wieder mal sehr begeistert, was das für ein tolles Land geworden ist und was da für eine Infrastruktur existiert, ja. Oder, also ich werde jetzt tatsächlich, das ist meine 2. große Reise, die ich vorhabe, ab Ende Oktober, da gehe ich tatsächlich nochmal in die anderen Länder Südamerikas. Also ich werde in Uruguay anfangen, das liebe ich sehr, da war ich schon öfter.
Und gehst du fremd sozusagen?
Über Argentinien, über Argentinien nach Chile nochmal. Ich war da oft in jedem Land schon mal, habe auch viele schon gearbeitet auch, ne? Ich will noch zum Schluss ins Pantanal, auch wenn es da Regenzeit ist. Aber genau, also da habe ich noch eine große Reise vor mir.
Klingt nach einer längeren Reise auf jeden
genau,
Fall.
Genau, so 7 Wochen habe ich mir vorgenommen. Okay, cool. Will mir vieles nochmal angucken, was ich einfach kenne, aber lange nicht gesehen habe und dann mal überlegen, wie es denn da so ist.
Mhm. Sehr schön, sehr schön. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, was deine ZDF-Geschichte da angeht. Das werden wir auf jeden Fall hier auf diesem Kanal mal aufgreifen. Viel Erfolg damit. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Mitmachen heute. Danke für deine Zeit.
Ja, danke euch, dass ihr mir hier die Bühne bietet. Das ist
so. Sehr gerne.
Gerne mit euch beiden. Sehr charmant.
Danke, Beate. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Ciao. Tschüss.